und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit dabei aus dem sonnigen Berlin, der unglaubliche
Fred, la familia.
Hallo Fred, ich grüße dich.
Hallo Basti. Scheint bei dir in Leipzig auch die Sonne, es sind 30 Grad und du liegst unter einer Palme und trinkst einen leckeren Cocktail?
Nein, ich habe das Gefühl, ich bin eher in einem Altersheim und sitze in einem Rollstuhl. Hier ist alles grau und grau, mich fröstelt's.
Und dann hat deine Rente für Florida wohl nicht gereicht.
So ist es wohl, aber wahrscheinlich dem Protagonisten aus unserem heutigen Film und den Sprechen auch nicht.
Definitiv nicht, denn wir steigen ja gleich hardcore ein hier. Wir besprechen heute noch keinen Film, sondern wir sagen erstmal Hallo und besprechen, was wir gesehen haben, den letzten Tagen.
Oh weh, oh, da fange ich heute mal an, weil ich habe nichts Großartiges zu berichten, außer okay, dass ich, drei Folgen von der neuen Staffel The Crown gesehen habe.
Aha, hast du schon drüber erzählt? Es wird ja immer so empfohlen.
Ich bin nur durch Zufall gekommen. Meine Freundin schaut das recht gerne und jetzt kam wohl die neue Staffel raus und wir hatten ja Peaky Blinders abgeschlossen und sie hat dann einfach gesehen, oh, es gibt wieder The Crown, die neue Staffel, hat reingeschaut und ich bin zufällig gerade bei einer Folge reingekommen am Anfang, habe mich dazu gesetzt und fand es sehr gut, was ich da gesehen habe. Und das Schöne ist, ich muss jetzt die Staffel davor nicht unbedingt gesehen haben. Es sind ja meistens immer die Geschichten sind ja abgeschlossen pro Folge. Das guckt sich sehr schön weg.
Ach so, sehr, wusste ich gar
sehr,
nicht.
Sehr toll geschauspielert, unglaublich dicht inszeniert, also auf die Stunde sehr gut gemacht. Und das kann ich tatsächlich empfehlen. Das, wenn du sagst, ich will da mal reinschauen, dann mach dir meinetwegen jetzt die dritte Staffel an, such dir eine Folge aus. Natürlich gibt es einen roten Faden, also Figuren tauchen natürlich auf, die werden zum Anfang einer Staffel positioniert, meinetwegen jetzt Prime Minister oder sonst irgendwas. Allerdings hat jede Folge da ein eigenes Topic, um das es da halt geht. Und das ist halt immer stark inszeniert. Fand ich jetzt ganz gut und ist tatsächlich das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, da ich selber gerade viel mit Projekten schneiden, schreiben und Postproduktion zu tun habe. Und geliebte Vorweihnachtszeit und noch diverse andere Sachen. Ja, aber was ich geschafft habe, ich war bei der Irishman im Kino, 3,5 Stunden und ich hoffe, dass ich es nächste Woche schaffe, den Leuchtturm mir noch anzuschauen.
Den was?
Den Leuchtturm.
Oh.
Der Leuchtturm.
Ich bin raus.
Okay, kennst du den Film The Witch?
Vielleicht.
Ja, der Dude, der den Film gemacht hat, hat jetzt mit der Typ, der bei Twilight mitspielt, wie heißt er denn? Meine Güte. Ja, eigentlich
Robert Pattinson.
Dankeschön, der 1000-mal bessere Filme gemacht hat als das und ein verdammt guter Schauspieler ist. Und Willem Dafoe zusammen in einem sehr absurden schwarz-weiß Horror-Mystery-Film da halt mitspielen. Die Bilder sahen schon schön verstörend aus.
Oh ja.
Und habe viel Hintergrund zur Entstehung gelesen und gesehen, dass die zum Beispiel ganz alte Filmlinsen aus der Jahrhundertwende genutzt haben, um diesen Look zu kreieren. Die wollten auch so einen ganz alten cinematischen Look da haben. Deswegen ist das Bildformat auch schon fast 4:3. Und das hatte mich alles sehr interessiert, schon die Entstehungsgeschichte. Und ja, da freue ich mich drauf.
Okay, also ich kenne The Witch nicht, aber ich sehe gerade die Bilder hier auch vom Leuchtturm und das ist ja, also den, sehen muss ich den auf jeden Fall.
Also hier, ich glaube, das ist neben, Entschuldigung, wenn ich dir gerade ins Wort falle, ist neben Midsommar wahrscheinlich dann einer von den besseren, spannenderen Filmen.
Die du in diesem Jahr gesehen hast oder, also,
ja,
das meinst du?
Die ich dieses Jahr gesehen habe im Kino, ja.
Also unglaublich gut bewertet schon auf IMDb. Aber die Bilder, also allein die Bilder sind wunderschön. Was habe ich geschaut? Ich habe mir Die Verlegerin zu Hause im Heimkino angeschaut. Klassischer Spielberg, schönes geschichtliches Drama über die Zeit der Washington Post, als sie angefangen hat, noch vor dem Watergate-Skandal gegen die Machenschaften in der Politik zu recherchieren und dagegen kämpfen muss, dass Nixon Zeitungsartikel untersagen wollte.
Den hatte ich damals im Kino gesehen.
Ich fand, es war eine Freude für mich, den Film zu schauen. Vielleicht kein perfekter Film, aber es war wieder mal schön, einen Film zu schauen, der super gut inszeniert ist. Also solide jetzt, nichts Aufregendes, sondern einfach nur schön und gut inszeniert gespielt ist und mit einem sachlichen, geschichtlichen Thema mich in den Bann gezogen hat.
Hm. Ja, wie wir es ja schon im Vorgespräch hatten, Steven Spielberg weiß schon, wo er da so seine Knöpfchen drücken muss. Eingespieltes Team mit Kamera und Musik und Drehbuchdepartment und wahrscheinlich noch vielen anderen Leuten auch, gerade auch Tom Hanks, der nämlich das erste Mal in Zusammenarbeit. Und ich fand ihn im Kino ein bisschen sperrig. Gerade zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, das war Machtübernahme Trump, war das halt. Da hatte das sozusagen noch relativ schnell noch fertiggestellt, den Film, um dann noch ein Statement noch mitzusetzen. Kann man in dem Kontext auch so lesen, finde ich natürlich dann halt auch ein bisschen schwachbrüstig. Also der hätte schon ein bisschen mehr Biss vertragen können. Und ich finde, Steven Spielberg ist, der, es steht außer Frage, der ist natürlich ein hervorragender Regisseur. Aber so diese richtige Biss, diese Härte fehlt ja seinen Film. Er hat ja auch immer irgendwo immer so einen leichten Weichspüler, hat er immer irgendwie drüber, irgendwelche Filter. Und versucht natürlich auch mit etwas einfacheren Mitteln, wie zum Beispiel Musik oder gerade zum Schluss dann die Dramaturgie, da auf die Tränendrüse da zu drücken, um das, ja. Und das sind so kleine Abstriche bei dem Film. Ansonsten, ja, ich gebe dir recht, super solide, sehr schön unterhaltend. Und Meryl Streep macht natürlich auch souveränen Job da. Und das guckt man sich natürlich gerne an, so ein Ensemble bei der Arbeit so zu sehen.
Dann, was ich jetzt angefangen habe, eine Serie, die ich schon überlegt hatte, sie zu kaufen. Und wo ich sehr gespannt bin, ob die dir gefallen könnte als Star Trek-Fan.
Mhm.
The Orville.
Oh, da habe ich schon was davon gehört. Und irgendjemand sagte so, das ist besser als Star Trek, was es jetzt so gibt.
Genau, also du hast dich ja bei mir letztens als Star Trek-Fan geoutet, der Originalserie. Ich selber habe nur die Next Generation und die Filme gesehen von Star Trek und auch gemocht zu ihrer Zeit. Ich mag jetzt die Discovery wieder, die speziellen dazwischen kam ich nie ran. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie du das siehst. Also ich habe das auch schon oft gelesen, dass Leute sagen, so hätte eigentlich Discovery sein sollen. Ich denke nicht. Ich denke, dass es eigentlich für einen Star Trek-Fan nur funktionieren kann, weil es nicht Star Trek ist. Aber, also dass du das nur wünschen kannst, weil es eben nicht Star Trek-Label hat, sondern weil es eben einen anderen Namen hat und du deswegen das nicht als Heiligtum betrachten musst, die Serie. Aber ich bin mal gespannt. Du weißt, es ist von Seth MacFarlane?
Ja.
Ja, okay.
Ich hatte es gelesen. Aber ich kenne ja, was so aus dem Fandom da ja alles so rüberschwappt. Also gerade, was jetzt Discovery und jetzt die letzten drei Verfilmungen jetzt da betrifft halt. Weil die Zielgruppe hat sich da verschoben, zumindest aus dem Produktionshaus. Da will man natürlich auch neue Generationen auch ranführen an Star Trek. Und das ist natürlich klar, dass dann, ich sage es vorsichtig, alteingesessen, aber auch neue Alteingesessene, wie auch immer, also Jüngere, die trotzdem dem Fandom sehr verbunden sind, da ihre Probleme haben, weil viele Sachen einfach willkürlich erscheinen, die passen nicht mehr in den Kanon. Einige Dinge verändern sich dann eben halt sehr zu Ungunsten der Figuren-Charakterentwicklung. Und gerade jetzt, wenn ich jetzt an die Filme denke, vielen ist er zum Beispiel aufgestoßen mit dieser alternativen Zeitlinie. Weil natürlich als Filmemacher ist es eine Goldgrube. Da sagst du, okay, neue Zeitlinie und dann können wir machen, was wir wollen und können uns da ein paar Sachen halt aus der Serie rausklauen, weil das könnte da ja auch passieren. Also du weißt schon, worauf ich hinaus will.
Ja.
Da versucht man natürlich jetzt künstlich das da halt zu erweitern, weil man merkt, in einigen Sachen kommt man halt an die Grenzen. Und ich finde aber, Star Trek hat halt einfach viel mehr zu bieten. Und da macht Discovery leider Gottes nicht so viel Gutes, weil vor allem auch die Zeitspanne, in der das eben halt stattfindet, die ist ja auch sehr beengt. Und das macht es eben halt sehr schwer. Also wenn man gerade die Original-Series schaut, nebenbei höre ich dann gerne noch den Track am Dienstag dazu und kann sozusagen meine Gedanken mit von den beiden Hosts da immer abgleichen. Und dann guckst du noch Discovery so nebenbei, denkst du so, nee, das passt irgendwie gerade nicht. Wie kann das jetzt sein? Wo kommt das jetzt her? Warum zum Teufel hat Spock jetzt eine Schwester? Also eine Halbschwester.
Ja.
Etc. pp. Spoiler. so eine Geschichte.
Spät.
Ja. Ja. wir können es ja rausschneiden.
Nee.
Nee.
Ich weiß, wenn ich mir einen Filmpodcast anhöre, dann gehe ich davon aus, dass da über Filme geredet wird und da passiert das halt. Und es ist ja nur wirklich nichts. Kommt in den ersten 3-4 Folgen kommt das vor. Das ist jetzt kein großer Überraschungsmoment, ne? Das ist jetzt nicht die große Wende in der Story. Ich bin einfach mal gespannt, falls du die Orville schaffst. Es ist gerade bei Amazon endlich erschienen in der Flatrate. Und damit ist die Hürde recht gering. Mir gefällt das gerade absolut.
Ich werde das tatsächlich sogar meiner Freundin mal vorschlagen, weil wir immer noch was Neues schauen. Wir hatten ja zusammen Discovery geschaut. Wir waren halt unterhalten und ich denke mal, vielleicht bringe ich das mal mit an. Das ist mal was anderes.
Ja, mach mal. Dann würde ich vorschlagen und per Formular XB73 einreichen, dass wir jetzt zum Hauptteil des Podcasts kommen.
Genau. Ich hoffe, ihr habt euch alle, liebe Zuhörer, ihr habt euch alle Zeit mitgebracht. Der Film geht ja 3,5 Stunden und wir hatten uns gedacht, dass wir die Folge heute genauso lang halten werden, um natürlich diesem Film gerecht zu werden.
So sieht's aus. Minutiös besprechen.
Nee, das geht nicht. Also wir hatten schon im Vorgespräch, festgestellt, wir werden das niemals hin. Wir werden diesem Film wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise gerecht und man sollte den Film wahrscheinlich 2-3 Mal gesehen haben und vielleicht sich auch ein paar Gedanken noch mit aufgeschrieben haben, denn da ist so viel drin in dem Film. Und der Film hat auch so eine lange Entstehungszeit und Produktionszeit und da sind so viele Ideen eingeflossen, dass es eigentlich schade ist, wenn man den in so einer Dreiviertelstunde runterreißt, aber weil gerade frisch ist und wir... Wann war es, glaube ich, letzte Woche, noch überlegt haben, Mensch, scheiße, was sprechen wir denn jetzt eigentlich? Waren uns so halb sicher und dann irgendwie doch nicht und dann haben wir gesagt, los komm, spontan, wir machen jetzt mal The Irishman. So genau. als kleine Herausforderung, so jetzt für den Hintergrund, für den Podcast und wollen sozusagen unsere Ersteindrücke hier nochmal zum Besten geben.
Genau. Einfach mal ein bisschen alles aus der Seele fließen lassen. Ich habe den Film vorgestern geschaut, du hast ihn vor letzte Woche oder vor 2 Wochen im Kino gesehen?
Ja, vor 2 Wochen.
The Irishman ist parallel oder fast parallel im Kino und auf Netflix erschienen. Ein Netflix-Film von Martin Scorsese. Ein Mafia-Epos.
Ja, Epos trifft es ganz gut. Ja.
Allerdings. Also Goodfellas, auch schon episch, ist eine halbe Stunde kürzer. Eine Stunde kürzer. Der Pate weiß ich jetzt gar nicht, aber die waren auch unter 3 Stunden, soweit ich mich erinnere.
Nee, der erste ist 3 Stunden und okay. Der zweite ist sogar 3,5 Stunden.
Okay, dann vom Ausmaß des zweiten Patenfilms, The Irishman, und spielt auf mehreren Zeitebenen und ist schon deswegen schwer zusammenzufassen und mal eben zu sagen, um was geht es.
Ich würde einen kleinen Versuch starten. Am Bitte. Ende ist es relativ einfach. Wir haben so eine klassische Rahmenhandlung. Es dreht sich alles um Frank Sheeran, hier gespielt von Robert De Niro, der in einem Altersheim sitzt und ein kleines bisschen von diesem Standpunkt Altersheim aus ein bisschen durch sein Leben schweift und sozusagen seinen Aufstieg bei der Mafia darstellt. Ja. Der Frank Sheeran, der ist Lastwagenfahrer und fährt Fleisch. Und kommt dann in Kontakt mit der Mafia und zweigt da immer ein bisschen Fleisch ab. Und irgendwann wird sozusagen so dieser Diebstahl, den er da begeht, wird aufgedeckt und ihm wird ein Anwalt zur Verfügung gestellt. Und das ist ein Mafia-Anwalt, der ihn da auch rausholt. Und dann stehen eben halt die Kontakte zur Mafia stehen schon da. Und dann wird er sozusagen mit ersten Aufträgen da betraut. Es geht meistens um Mord. Und der Film der ja auch eine Buchadaption ist. Das Buch heißt ja I Heard You Paint Houses oder wie war's?
Ja, genau.
I Heard You Paint Houses, genau, von Charles Brand. Was nichts anderes als ein Synonym ist für jemanden halt kalt machen, für jemanden umbringen. Das heißt also, das Blut, was an die Wand halt spritzt, sozusagen mit neuer Farbe halt versehen. Ja. Genau, und es geht dann halt um den Aufstieg in der Mafia, seinen Fortgang, wie er lernt zu töten, wie er da dort aufsteigt, bis er dann eben halt zum Schluss dann, wenn er dann im Altersheim sitzt und das Leben Revue passieren lässt. Und im Verlauf sozusagen seines Aufstiegs lernt er dann Jimmy Hoffa kennen, den großen Gewerkschaftschef aus den 60ern der USA, hier gespielt von sehr, sehr, sehr überzeugend und endlich mal wieder richtig guten Al Pacino.
Yep.
Genau. Und wer schon mal was von Jimmy Goff gehört hat, der weiß ja auch, dass der dann irgendwann mal verschwunden ist und nie wieder gesehen worden ist. Und da wird eben halt vermutet, und das Buch legt es halt auch nahe, dass das hier die Mafia dahinter steckt.
Yep.
Das ist so grob zusammengefasst. Und natürlich gibt es dann halt viele kleine Eckpunkte, aber da werden wir ja bestimmt dann im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen.
Die Zeit, also Jimmy Hoffa, wer ihn nicht kennt, es handelt sich hier um den Handlungsstrang so 50er, 60er.
Mhm.
Grob gesagt die Zeit von JFK, auf den auch öfter Bezug genommen wird. Und dann, ich weiß nicht genau, wann die Altersheim-Zeitebene ist. Die wird wohl 20 Jahre oder... Also in 80ern vermute ich mal sein oder sogar 90er. Ich weiß nicht, ob das explizit gesagt wird. Und die Lastwagen-Geschichte muss, als das anfängt, muss dann wohl Anfang 50er gewesen sein, schätze ich mal. Frank Sheeran von aka Robert De Niro war wohl im Krieg als Soldat, hat dort Italienisch gelernt und kann sich deswegen auch in der Mafia sprachlich gut bewegen, in der Familie. Und ja, das ist ungefähr das Zeitfenster. Der Hauptteil der Geschichte spielt also 50er, 60er ungefähr.
Das ist richtig. Also es geht hier wirklich über mehrere Jahrzehnte. Was ich gelesen habe, was ich rausgehört habe, sind so ungefähr so 3 Jahrzehnte, also knapp 30 Jahren soll das Ganze halt angesiedelt sein. Also wenn wir jetzt von Ende 50er, denke ich mal, wird das im Altersheim wird wahrscheinlich dann Ende 80er sein, Anfang 90er.
Hm. Ja, der Film wird eigentlich komplett aus Robert De Niros Sicht erzählt, oder?
Das ist komplett alles aus Robert De Niros Sicht erzählt.
Fällt mir jetzt gerade erst auf, es gibt eigentlich keine Szene, wo Robert De Niro nicht anwesend ist. Ne? Wir sind die ganze Zeit an ihm dran.
Mhm. Und da kann ich es gleich schon mal vorwegnehmen. Es ist trotz des sehr offensichtlichen CGIs, aber das wurde an anderer Stelle ja schon oft genug diskutiert. Ich glaube, da will ich mich jetzt nicht zu sehr drauf einlassen. Ich finde das auch okay. Aber die Arbeit, die dahinter steckt und der Aufwand und seine Leistung ist hier wirklich hervorzuheben und zu würdigen. Gerade in den letzten 20 Jahren hat er sich ja nun nicht mit Ruhm bekleckert. Also da war auch viel,
ja, viel Schrott dabei.
Viel Unsinn dabei. Also gerade diese Grandpa-Nummer, die er da abgezogen hat und ein paar andere komische Komödien, wo es einem wirklich unwohl wurde. Man dachte so, was passiert jetzt hier? Was macht der Mann in dem Film? Der Film tat jetzt mal wirklich gut, ihn da halt auch wieder glänzen zu sehen. Und da habe ich mich jetzt nicht sehr an diesem CGI gestört. Vielleicht Frage an dich, hat dich das CGI jetzt wirklich sehr gestört und aus dem Film rausgerissen?
Na klar, also definitiv muss ich da auch drüber nachdenken. Für die den Film nicht gesehen haben, verschiedene Zeitebenen, wo die gleiche Person aufkommt, hat man eben das Problem, entweder unterschiedliche Schauspieler oder mit der neuen Technik wurden eben die Schauspieler De Niro, Pacino und Joe Pesci die Frauen, die da eben regelmäßig auftauchen, per Computer verjüngert oder auch verältert. Und beim Film, also das hat mich definitiv rausgerissen und ich musste auch gleich überlegen, woran liegt das jetzt? Wenn jetzt jemand den Film sieht, der Robert De Niro noch nie gesehen hat, würde dem das auffallen? Weil streckenweise war das CGI so gut, dass ich dachte jetzt, ist das jetzt Original De Niro oder wurde der älter gemacht jetzt gerade? Ist das jetzt Make-up? Ist das CGI? Also es war streckenweise richtig gut und es gab Stellen aber auch, wo das so ähnlich war wie beim Star Wars, wo Peter O'Toole? Nee, nicht Peter O'Toole. Wie hieß er denn?
Peter Cushing.
Peter Cushing, genau. Aber Cushing, wo der da eingefügt wurde, in dem vorletzten, glaube ich.
In Rogue One.
Rogue One, genau. Wo ich das Gefühl hatte, das sieht man einfach. Also das weiß ich nicht nur, sehe ich nicht nur, weil ich weiß, dass der nicht mehr lebt, sondern das sehe ich einfach, dass das Computerspielgrafik ist. Ja, es hat mich rausgerissen an den Stellen, wo ich mir unsicher war, ob das nur daran liegt, dass ich die Schauspieler halt kenne und weiß, dass die anders ausgesehen haben, als die jünger waren oder dass die noch nicht so alt aussehen. Liegt es vielleicht daran? Was ist dann eben das Problem, was du eben einfach hast, wenn du die Schauspieler außerhalb des Filmes auch schon mal gesehen hast? Und das reißt raus, das beschäftigt einen dann. Also mich hat es beschäftigt und ich habe das mit einem Freund zusammengeschaut und wir mussten dann auch mal kurz auf Pause drücken und das diskutieren.
Okay. Ich muss sagen, also es ist ungefähr wie, als würdest du den Film jetzt mit drei verschiedenen Schauspielern besetzen für die gleiche Rolle, sozusagen in jedem Jahrzehnt. Du musst ja auch da umdenken. Du musst dich sozusagen da reinfühlen. Und das ist sozusagen jetzt ein anderes Problem, in Anführungszeichen, was daraus entsteht. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich von dem Film vorab wirklich nichts gelesen habe, gar nichts, sondern ich bin komplett ohne irgendwelches Vorwissen, bin ich einfach in den Film rein, dachte mir so, das ist ein Scorsese, es kann nicht so viel falsch werden, also es geht halt nicht, und guck mir das jetzt einfach an. Und natürlich habe ich das hier und da bemerkt, aber es hat mich aus dem Film nicht rausgebracht, weil der Film unwahrscheinlich gut erzählt ist. Und also ich kann andere Leute da verstehen, die da ganz besonders halt hingucken, die sich da visuell sozusagen da rausgerissen fühlen. Bei mir war es nicht der Fall.
Das ist gut. Ich fand es jetzt auch nicht extrem schlimm, dass es so ist. Und ich denke, hätte ich im Kino geschaut, hätte ich auch dann noch schneller drüber weggesehen. Weil man sich dann nicht dazu tendiert, dann doch mal zu unterhalten, wenn er was auf der Seele drückt. Aber haken wir die CGI-Sache einfach ab. Ist so, und ich finde, man kann gut damit leben.
Ja, also wie gesagt, wie schon festgestellt, es gibt andere Probleme, die daraus vielleicht beim Zuschauer entstehen, umgekehrt wie mit neuen Schauspielern besetzen.
Genau, genau. Ja, aber was damit einhergeht, ich fand das Verständnis der Zeitebenen, also zu verstehen, wann gerade das, wo was spielt, und ich fand das schwer nachzuvollziehen. Man findet irgendwann rein, aber am Anfang
Ich weiß, was du meinst. Das heißt, es fehlen so markante Punkte, die dir ganz klar signalisieren, du bist jetzt meinetwegen in den 70ern und jetzt bist du in den 60ern.
Genau, es wird nicht explizit genannt, und dann sind die Alters- und auch das Gefühl, wie viel Zeit ist jetzt vergangen, wie viel älter ist er denn im Altersheim und wie viel älter ist er denn oder wie viel jünger ist er denn, als er als Lastwagenfahrer anfängt. Der springt ja relativ am Anfang schon zwischen drei Zeitebenen hinterher. Ne? Die Altersheim, dann die Lastwagen, also Altersheim, dann relativ am Ende der Story, also am Ende der Hauptstory, dann zurück zu den Anfängen von Frank Sheeran, also sind wir bei drei Zeitebenen. Und dieser Alterungsprozess ist da ein bisschen schwierig, weil ich immer das Gefühl hatte, also erstens wusste ich ja, Robert De Niro wurde gerade verjüngt, aber ich konnte nicht einschätzen, um wie viel. Wurde er gerade um 10, um 20, um 30 Jahre verjüngt? Also auch in den jüngeren Versionen hatte er noch etwas sehr von einem alten Mann an sich haften. Und auch Joe Pesci.
Okay, also bei Joe Pesci habe ich es am ehesten noch gesehen, da hatte ich die meisten Verwirrungen bei ihm, weil er sah für mich gefühlt immer irgendwie gleich alt aus. Aber ich habe vielleicht mal eine andere Frage, eine Gegenfrage. Hast du die drei Jahrzehnte der Mafia an Ray Liotta wirklich sehen können? Kannst du wirklich sagen, der Film ist natürlich von vorne bis hinten stringent durcherzählt, aber kannst du wirklich am Ende sagen, macht das einen Unterschied jetzt zu dem, wie er am Anfang aussah? Nee, eigentlich nicht.
Aber du hast ja schon den Unterschied angesprochen. Du hast eine stringente Story und durch das Springen willst du eine Orientierung haben und dadurch bist du halt verwirrt, weil du dann die Zeichen versuchst zu lesen im Menschen, und wenn du die stringente Story hast, gehst du ja die Zeit einfach mit.
Das ist schon klar. Also das Problem, was daraus jetzt sozusagen entsteht, ja.
Mein Punkt ist nur, ich habe mich öfter mal in diesem Film verwirrt gefühlt, und hatte das Gefühl, dass das nicht ganz, das nicht ganz stimmig ist. So dieser Zeitsprung zusammen mit dem Eindruck von dem optischen Eindruck plus Körpersprache ließ mich ein bisschen schwimmen. Und dadurch, dass da noch so explizite Sachen fehlten, wie weit sind wir jetzt gesprungen, wie viel jünger sind die eigentlich? Der kriegt gerade Kinder, aber ist der gerade 30 in dem Film oder ist er gerade schon 50, wenn er Kinder kriegt? Das sind so Sachen, wo man sich in eine Person ja auch reinfühlen möchte und dass die Daten braucht. Und ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber als er da als Lastwagenfahrer anfängt und als der Kinder kriegt, ich weiß nicht, ob der da in dem Film 35 sein soll, der hätte auch 55 sein können.
Natürlich auch die Frage, ist das jetzt auch in irgendeiner Art und Weise natürlich relevant jetzt auch für den Film? Das ist so...
Also für mich ist das schon relevant, wenn ich mich in eine Person reinfühlen möchte, zu wissen, in welcher Art Lebensabschnitt steht er jetzt? Ist der kommt aus dem Krieg, ich vermute, der soll eher 35 gewesen sein. Aber wenn jemand gerade eine Mafia neu anfängt, ist es was anderes, wenn er das als gestandener Mann mit über 50 macht, als wenn der das als gerade gereifter Mann mit Anfang 30 macht. Und jetzt auch so, wann jemand ein Kind kriegt und eine Familie gründet und so weiter, es macht schon einen Unterschied, die 20 Jahre. 2 Jahre nicht, aber 20 Jahre schon.
Aber jetzt wirklich eine berechtigte Frage. Findest du, dass Martin Scorsese wollte, dass wir wirklich richtig reinfühlen, oder wollte er uns einfach nur etwas zeigen? Also wollte uns sozusagen, wir laufen an ihm nebenher, aber wir sind sozusagen nicht er. Also wir versuchen uns gar nicht mit ihm großartig zu identifizieren, sondern wir sind eigentlich eher neugierig, was passiert als nächstes. Also auf einer formalen Ebene. Der Film wirkt ja auch insgesamt ja auch sehr gereift und erwachsen. Und er will sozusagen dich gar nicht erst das alles spüren lassen, sondern er will es dir einfach nur zeigen. Und zwar sehr, sehr trocken und sehr nüchtern. Also es ist ja auch was komplett anderes als Goodfellas, wo wir auch Teil der Gewalt werden und dieser ganzen Gewaltexzesse. Ja. Sondern hier ist es ja teilweise wirklich nur kurz angedeutet oder auch einfach nur auf der Tonebene, einfach wenn Joe Pesci nur eine Andeutung macht und einfach nur so ein Sch macht. Du weißt aber ganz genau, was er meint. Findest du, dass er dich damit an der Hand nehmen wollte, oder wie nimmst du das wahr?
Ja, da machst du gleich die nächste Ebene auf. Klar, dass wenn man dann so auf der Deutungsebene so schaut, was der Film eigentlich möchte, du sollst die Person nicht mögen. Also es ist nicht, der Film sagt dir nicht, du sollst dich jetzt reinfühlend identifizieren und dann erschrecken, was die alles machen, sondern der Film sagt dir letztendlich dann über die Dauer seines Verlaufs hinweg, dass du diese Person beobachtest und einfach ihren Untergang, ihr Altern mitkriegst und die Sinnlosigkeit von allem. Die Frage ist dann natürlich auf das, was ich meinte, rückwirkend, ob das dann beabsichtigt ist mit dieser Orientierungslosigkeit, dass einem das schwerfällt.
Also ich vermute jetzt einfach mal, das sind natürlich trotzdem rationale Entscheidungen jetzt dazu noch mit beitragen, aber er wird sich ja trotzdem selber die Frage gestellt haben, wenn er ja, das ist auch egal, welcher Filmemacher das tut, wenn du in den Zeitebenen um 30 Jahre hin und her springst, bei gleichbleibendem Cast werden sich ja automatisch ja Probleme halt auch beim Zuschauer schon alleine bei dieser langen Laufzeit ja einstellen.
Genau.
Und du kannst es sozusagen nur über die Dynamik in den jeweiligen Szenen kannst du das lösen. Dass du sozusagen so wie kleine Teilszenen hast, mit denen du entweder mitfühlst. Und da war es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, ist auch mein Eindruck, durch die Inszenierung, dass er eigentlich eher wollte, dass wir mit Al Pacino mitfühlen.
Ja, das kann tatsächlich sein. Also der De Niro ist eher ein Typ, wo es schwer ist nachzuvollziehen, warum der überhaupt das tut, was er tut.
Ja.
Stimmt, ne? Also auch als er anfängt mit dem Lastwagen, also wo seine Geschichte anfängt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die Motivation war. Da kommt viel, glaube ich, aus dem Off raus, wo der erzählt, was da passiert. Aber es ist halt nicht so, dass man denkt, ja, macht er jetzt, macht halt Sinn. Was anderes ging gar nicht oder so. Aber Jimmy Hoffa, also ja, Al Pacino spielt sehr sympathisch, ist natürlich ein Kämpfer für die Gewerkschaft und gleichzeitig wird er aber als Gangster sofort eingeführt. Ne, als einer, der einen Auftragsmord, also der zumindest dunkle Machenschaften am Wickel hat, so kommt er in die Geschichte rein und kommt zu Frank Sheeran. Dubiose Gestalt trotzdem, aber ein bisschen menschlicher und gebrechlicher insgesamt und der lässt mehr Schwächen erkennen.
Ja, er hat mehr Facetten hat er, ja.
Genau.
War so mein heimlicher Star im Film, hat mich sehr auch gefreut. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz über Al Pacino reden, aber seine Leistung hat mich jetzt wirklich auch im Nachhinein, wenn ich noch drüber nachdenke, sehr beeindruckt. Es gab lediglich eine einzige Stelle, wo ich so ein leichtes Overacting verspürt habe. Ansonsten war es wirklich so eine ganz schmale Gratwanderung, so wirklich so dieses ganz, ganz, ganz dezent leichte drüber sein. Er spielt nicht so unterkühlt wie De Niro, sondern komplett so das Gegenteil. Und es, das hat auch beim Zuschauen hat es ganz viel Spaß gemacht. Und bei ihm war ich mir ziemlich sicher, dass da mehr Make-up als CGI im Spiel war.
Sah zumindest so aus. Ich weiß gar nicht, wie Herr Pacino gerade aussieht. Es passt auch sehr gut zur Figur. Ich kenne jetzt... ich kann mich an die Verfilmung mit Nicholson jetzt nicht mehr erinnern und habe sonst auch keine Ahnung von Jimmy Hoffa. Das ist nichts, was man eben mal so denkt, oh, ich muss mich mal über Jimmy Hoffa belesen. Das ist halt keine Person aus unserem Interessenkreis in der Geschichte. Aber ich denke, dass der Typ als Redner und als jemand, der da so eine Gewerkschaft auf die Beine gestellt hat, wahrscheinlich auch ein ziemlich extrovertierter Typ war, jemand, der sehr impulsiv gewesen sein muss und ständig was gemacht hat und ständig kommuniziert hat. Und Al Pacino bringt das super rüber. Man ist da nah dran, der ist voller Elan. Und De Niro ist eben eher sowas wie der eiskalte Mafia-Killer, der irgendwie einfach das macht, was zu tun ist. Hat zwar Familie, aber es gibt halt Sachen für die Familie zu erledigen. Und der kommt auch ein bisschen stumpf rüber. Vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ich fand das da auch tatsächlich sehr interessant, dass mir nicht so ein stoischer, gefühlskalter Killer da präsentiert wird oder da Geschichte, sondern dass das eben halt Mensch ist, mit ambivalenten Gefühlen hin und her gerissen ist und ganz klar unterscheiden kann, was jetzt privat ist und was sozusagen Job ist.
Ja.
Und das war vor allem so erwachsen, nüchtern erzählt. Also das ist was ganz was anderes als jetzt die schon viel zitierten Goodfellas oder auch Casino. Wirkt für mich sehr stimmig. Ja, das trifft's.
Ja, es macht alles Sinn. Es hat auch Spaß gemacht, De Niro zuzuschauen. Aber wie gesagt, man kommt da noch viel schlechter ran an die Figur.
Ich bin auf den Rewatch gespannt. Also ich werde mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ich hatte ja auf jeden Fall auf Englisch geschaut mit Untertitel im Kino. Wir hatten leider das Glück, dass wir in der ersten Reihe gleich saßen. Das heißt also, man klebte ja mehr oder weniger an den Untertiteln dran. Wenn ich mir dann zu Hause anschaue, vielleicht kriege ich das dann wahrscheinlich auch ein bisschen noch mehr mit dem CGI dann von den Gesichtern. Frage, hast du mal kurz in die deutsche Tonspur reingehört?
Nee, gar nicht.
Ich hatte bloß von uns gelesen, bei der Synchro eigentlich so alle Stammsprecher, bis eben halt leider auf Joe Pesci, das sehr schade ist.
Ja.
Weil ich fand die Synchronisation damals immer sehr gelungen bei den Filmen, aber ja, die Originalstimmen sind natürlich, also die Original. Original ist halt Original.
Original war super, alles nachzuvollziehen. Untertitel sind immer gut, da ich kein super Englischsprecher bin. So für ein paar Details, um sicher zu gehen, dass man den Sinn nachvollzieht, aber es ist einfach schön, die Originalstimmen zu hören. Gerade Pacino und De Niro und auch Pesci, das sind einfach die machen. Und mit der Stimme bringen die einfach nochmal jede Menge rüber.
Ja. Ich würde es jetzt vielleicht mal von einer anderen Seite nochmal an den Film herantreten. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du dich von dem Film überfordert fühlst.
So sieht's aus.
Genau. Kannst du das vielleicht ein kleines bisschen näher oder erläutern?
Trotz des gefühlt ruhigen Erzähltempos, also der Film fühlt sich jetzt nicht wirklich hektisch an, ist der unglaublich dicht. Es ist eine gewisse Fülle an Personen, an Personal durch verschiedene Zeitebenen hinweg, mit verschiedenen Verkettungen, wer was jetzt mit wem und warum und wie das zusammenhängt, dass er in die Mafia reinkommt mit der Familie und dann dazu diese Zeitebenensprünge, dass erst Altersheim, dann am Ende der Hauptstory, wo die auch schon wesentlich alt aussehen, mit den Frauen da irgendwie rumfahren und was erledigen wollen, was wollen die erledigen, dann springt er wieder zurück, dann diese ganzen Verkettungen, welche Person ist jetzt was, dann, oh, ist das Ray Romano, der da mitspielt, ist er wohl auch gealtert, also so viele Leute, die man aus vom Cast, die man irgendwo anders herkennt und wiedererkennt und sich freut und dann im Hinterkopf, dann wollen wir ja drüber erzählen und was kann ich zu dem Film jetzt eigentlich sagen? Wo sind die Eckpunkte? Was ist überhaupt der Eckpunkt? Das Einzige, was sich aufdrängt, so richtig, ist das Altern, dass man in einem Wort zusammenfassen kann, hier geht's ums Altwerden, Altsein und um die Mafia und um expliziter zu werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, ein Monstrum vor mir zu haben, wo ich gar nicht weiß, wo ich die Hacke ansetzen soll, um da ein Stück rauszuschlagen, über das man dann sprechen kann. Schlicht überfordert.
Ich glaube, eine Netflix-Serie wäre hier wahrscheinlich interessanter gewesen.
Meinst, dass man das aufsplittet in eine Miniserie?
Ja, das wäre tatsächlich mal ein interessantes Experiment, was ich mir hätte vorstellen können. Mhm. Das können wir uns ja noch vormerken, allgemein nochmal das Thema Netflix dann nochmal hier zu thematisieren. Ich weiß, welches Gefühl du meinst. Ich wusste aber schon bei der Länge, okay, ein gewisses Sitzfleisch sollte man trotzdem halt auch einfach haben, wenn du in so einen Film reingehst. Und ich habe mich trotz alledem sehr, sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Habe jetzt keine Längen wahrgenommen. Ich habe zum Kinovorführer hier in Luro-Kino dann noch aus Spaß gesagt, weil er meinte, so wie ich ihn fand, und ob ich ihn sehr lang fand, habe ich gesagt, der Film hat sich nur wie 3 Stunden angefühlt und nicht wie 3.
Ja. die Überforderung bezog sich auch darauf, dass wir ja da noch drüber sprechen wollen. Beim Schauen würde ich sagen, der Film hat mich stark gefordert. Nicht überfordert, aber ich musste oft dranbleiben, dann kommt die Länge dazu, also das Sitzfleisch, sodass man dann doch ab und zu mal wegdriftet über 3,5 Stunden. Da ich den nicht im Kino geschaut habe, konnte ich halt statt einer Pause, hattet ihr eine Pause im Kino?
Nee, keine Pause.
Uiuiui, das hasse ich ja. Wie viel Bier hast du denn geschafft, ohne aufs Klo gehen zu müssen?
Ich habe getrunken im Verlauf der Vorstellung, ich glaube, 2 Radler und ein Bier und war einmal auf Toilette. Ja. Übrigens war ich einer von 2 Personen, die während des gesamten Films auf Toilette gegangen sind. Das fand ich sehr beeindruckend.
Heftig. Also ich mag das ja beim Film, was zu trinken. Ich bin nicht so der, ich muss nicht unbedingt was naschen, also Popcorn brauche ich gar nicht, aber so ein Bierchen. Oh, und ich hasse es, im Film unterbrechen zu müssen. Also beim Film was zu verpassen. Ich mag nicht aufs Klo gehen im Kino. Und dann so einen, schon bei den ganzen Marvel-Krams, dann schafft man hat das Gefühl, man schafft ja 1,5 bis 2 Stunden, denkt, jetzt kann jede Zeit eine große Wende kommen, die Climax, was auch immer, und ich bin gerade auf dem Klo. Und das wird dann so zu einer Qual, bis man dann letztendlich doch geht.
Ich war damals im Kino bei Die Rache des Sith, das weiß ich noch, war ich im Kino gewesen. Und da gibt es dann relativ zum Ende diese Szene, wo Anakin Skywalker jetzt zusammengeflickt wird und der seine Maske bekommt. Und da gab es wirklich einen Typen, der ist aufgestanden und ist auf Toilette gegangen. Genau bei dieser Szene. Ich denke so, meine Güte, gibt es Leute, die haben da 30 Jahre lang drauf gewartet, um das sehen zu können. Und der Typ so, ja, ich muss halt auf Toilette. Wenn du musst, musst du halt. Ne? Das hätte ich nicht vergessen. Ich hatte jetzt gleich das Problem, Ich war bei Joker im Kino gewesen und wollte den bis zu Ende schauen und ich musste die letzte Stunde des Films auf Toilette und zwar dringend. Und das ist, ich habe es ausgehalten bis zum Schluss. Normalerweise schaue ich mir die Credits an, aber da ging es halt leider nicht mehr.
Wenn man muss, dann muss man. Und es ist dann auch eine Qual, den Film zu schauen. Das ist dann diese Entscheidung. Schnell erleichtern oder den Rest des Films mit Krämpfen da zu sitzen. Schöne Themen, die wir haben. Man merkt, wir gehen langsam auf die 60 zu.
Aber das, was du angesprochen hast, wir können ja noch kurz dabei bleiben, also weil du sagtest halt, der Film hat dich sozusagen gefordert, ne?
Ja.
Auf der Länge. Also In erster Linie, ich bin unterhalten worden. Das heißt also, auf der Ebene hat es funktioniert. Auf der zweiten Ebene habe ich die Topics, die der Film mir sozusagen angeboten hat, zum Großteil auch wahrnehmen können währenddessen und konnte mir auch danach sozusagen auch schon die ersten Gedanken machen. Also gerade dieses Thema Alter. Des Weiteren wirst du ja auch mit schön vielen Informationen noch versorgt, die einen geschichtlichen Bezug haben, beziehungsweise in dem Fall ja auch biografischer Natur sind. Also gerade alles rund um Jimmy Hoffa, da sind ja doch viele Fakten halt mit dabei. Das heißt, ich habe so ein riesengroßes Fundus, aus dem ich da halt rausschöpfen kann. Und dann gibt es eben halt noch viel mehr unter dieser ganzen Oberfläche, die man sozusagen nur spürt, die man wahrnimmt. Und das wäre zum Beispiel ein Thema für die Zweitsichtung oder wenn man den dann irgendwann mit etwas längerem Abstand dann vielleicht sogar noch ein drittes Mal schaut, mit ein paar Freunden nochmal zusammen, mit dem Gespräch danach. Das bietet sich ja förmlich an. Ja. Und ich finde, dass der Film auf vielen Ebenen im Publikum verdient hat und auch gerade im Kino auch gut ankommen könnte, eben halt, weil er so viele Sachen, die er halt auch anbietet und mit an der Hand gibt.
Das klingt schon nach einem Fazit bei dir. Ich auf jeden Fall kann diesen Film uneingeschränkt empfehlen. So, das ist ein Film, den kann sich jeder anschauen, der nicht direkt eine krasse Blutallergie hat. Groß gewalttätig wird er nicht. Und ansonsten ist es einfach eine Freude, den Film zu schauen. Aber eben auch ein ganzes Stück Arbeit durch die Länge und die Fülle an Verstrickung.
Mhm.
Aber das macht einen Film ja nicht schlechter, im Gegenteil.
Du es jetzt immer thematisierst, gerade die Länge. Also ich finde ja gerade, also viele stoßen sich dran, Leute binge-watchen heutzutage. Also Leute schauen sich mal drei Folgen einer Staffel von irgendeiner Serie halt mal an, hintereinander, ohne irgendein Problem damit zu haben. Gar keins. Manche sogar noch mehr. Und jetzt kommt da ein Film mit 3,5 Stunden Spielzeit. Das entspricht sozusagen einem normalen Serienabend bei vielen Leuten, die Netflix schauen. Und ich verstehe dann natürlich in dem Zusammenhang die Diskussion nicht. Ich habe das ja erlebt bei meiner Freundin in der Schwangerschaft. Nicht mehr auf Arbeit gehen, mit dickem Bauch rumliegen, was machst du? Da guckst du eben halt ein bisschen mehr Serien. Und ich hatte doch sehr viele Serien geschaut und ich habe das halt auch gesehen. Und wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte und die mir erzählen, ja, wir haben halt gestern mal wieder eine ganze Staffel halt durchgewatcht und denkst du da, what, eine ganze Staffel?
Und das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Ich finde, es ist ein Unterschied. Wenn ich einen Film schaue, dann gehe ich, also mein Anspruch, und ich vermute, dass es bei den meisten Menschen auch ist, wenn ich eine Serie gucke, möchte ich eine Folge am Stück schauen, weil das ist für mich das, wo ich davon ausgehe, dass die Macher sagen, das ist jetzt eine Einheit, die zusammen zu genießen ist. Und das ist bei einem Film auch so. Und dann habe ich eben nach einer Folge die Möglichkeit, die Pause zu machen. Die ist halt vorgegeben. Bei einem Film muss ich mir die Pause suchen. Oder habe halt keine Pause. Und das ist eben ein großer Unterschied. Und es gibt viele Serien, die auch genau über die Folgen hinweg natürlich auch einen ähnlichen Input liefern. Und da gibt es einfach natürlich Serien, die mehr Anspruch an dich richten und da von dir mehr verlangen, dass du mitdenkst. Und es gibt Serien, die das weniger tun. Insofern ist das ist jetzt einfach ein Prädikat. Das ist ein Film, bei dem du über die ganze Zeit hin aufpassen musst, dass du verstehst, wer mit wem jetzt was zu tun hat und wer ist und zu welcher Zeit er es ist. Im Gegensatz zu Filmen, die du einfach nur anschaltest und jederzeit sofort, also im Delirium quasi dem Film noch folgen kannst. Das ist das eine Prädikat und das andere die Länge ist, wie gesagt, ich habe ja den Anspruch, die 3,5 Stunden am Stück zu schauen und aufmerksam zu sein. Bei einer Serie nehme ich mir nicht vor, ich gucke heute 5 Folgen, sondern bei einer Serie sage ich, ich fange jetzt die Serie an und gucke eine Folge. Dann ist die zu Ende und dann denke ich, oh, och, passt noch eine, gucke ich noch eine. Weißt du, beim Film sage ich nicht, ich gucke jetzt mal, wie weit ich komme. Also nicht, wenn ich den Film wirklich genießen möchte. Ich gucke mal, wie weit ich komme und dann mache ich Schluss und gucke dann morgen weiter oder nächste Woche. Sondern ich möchte diese vorgegebene Sinneinheit am Stück genießen.
Okay, ich wollte tatsächlich eigentlich eher den Sprung nutzen mit...
Entschuldigung.
Diesen Sprung eigentlich nutzen, um auf die Plattform Netflix eigentlich zu kommen. Denn dadurch, dass der Film auf Netflix veröffentlicht ist und auch produziert ist von Netflix, habe ich ja jetzt eigentlich ja die gleiche Möglichkeit, die mir ja sozusagen so eine Serie formal mit ihrem Format ja vorgibt, hier sozusagen mit diesem gleichen Ansatz zu sagen, okay, ich kann ja jederzeit unterbrechen. Also ich kann jetzt hier eine kurze Pause machen. Wenn ich sie brauche, könnte ich jetzt die Pause machen. Wie damals bei Werbeunterbrechung noch im Fernsehen. Sie einfach sozusagen möglichst sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut, eine Stunde und könnte jetzt hier tatsächlich etwas über Martin Scorsese nochmal lesen oder über Jimmy Hoffa etc. pp. Die Möglichkeit habe ich. Und das sozusagen kurz nach Kinostart habe ich sozusagen noch die Möglichkeit. Und darum ging es mir jetzt halt einfach, dass ich sozusagen dieses die Länge vom Film jetzt hier nicht als Kritikpunkt mehr empfinden kann. Also schon gar nicht auf dem ausgestrahlten Medium.
Okay, also es ist auf keinen Fall in irgendeiner Weise eine Kritik, sondern es ist einfach ein Aspekt des Films.
Mhm.
So, und ich bin, wie gesagt, wirklich der Meinung, dass es ein Unterschied ist, da ich ja eine Sinneinheit eigentlich, der Anspruch ist, glaube ich, bei den meisten da, ich möchte es am Stück sehen und mit möglichst wenig Unterbrechung und eigentlich ohne alle 5 Minuten auf Pause zu drücken und Geschichte zu recherchieren, weil dann auch, ich möchte ja die Atmosphäre eintauchen.
Also, das ist schon klar und das, wenn du Martin Scorsese sagst, ja, ich habe den Film nebenbei geschaut und gleich ein bisschen Recherche noch betrieben, so ist der Film natürlich auch nicht gedacht und das war auch nicht die Intention. Das ist selbstverständlich, völlig klar. Mir ging es eigentlich eher wirklich um diesen zeitlichen Faktor. Ich hätte trotz alledem hier die Möglichkeit, weil es mir auch auf diesem Portal vorgegeben wird, hier auch zu unterbrechen, zu sagen, okay, ich kann jetzt hier auch die 10 Minuten mit reinnehmen. Es gibt Kinos, die diesen Film auch unterbrochen haben, wegen Überlänge mit einer Pause, um dem Publikum zu ermöglichen, hier auf Toilette zu gehen. Das war auch damals halt auch möglich. Darauf wollte ich halt hinaus. Also es ist doch auch so, auch einfach auch technisch ist es ja auch möglich, das jetzt zu machen. Und dadurch kannst du vielleicht sogar schon in einer kurzen Pause, und wenn es nur 10 Minuten sind, trotzdem schon ein paar Sachen sacken lassen und mit diesen Sachen, die gesackt sind, sozusagen wieder frisch in den Film wieder einsteigen.
Gut, lass uns nicht weiter drauf rumhacken. wie ist das mit, wie findest du das jetzt? Der kommt im Kino raus und parallel auf Netflix. Ist das Format der Zukunft? Oder wünschst du dir, dass das so ist? Oder wünschst du dir weiterhin die Trennung erst im Kino und mit Wartezeit im Heimkino? Oder auf dem Smartphone?
Es ist schwer zu sagen. Also nur an Alpen festhalten kann nicht gut sein. Ich finde natürlich, eine Mischung sollte es halt machen. Mhm. Aber um jetzt auf den wesentlichen Punkt zu kommen, warum Scorsese überhaupt auch bei Netflix ist und das dort auch produziert hat, ist auch einfach die Tatsache, dass Studios als nicht mehr wichtig erachten, solche Filme zu produzieren und das als zu hohes Risiko einstufen. Und da merkt man ja sozusagen, wo die Entwicklung im Kino auch hingegangen ist. Mhm. Diese ganzen AAA-Hollywood-Blockbuster. Es gibt wenig Mid-Budget-Filme, also die so irgendwo so 30 Millionen, 20 Millionen kosten. Gibt es ganz wenige von den Filmen. Also entweder es ist eher Low-Budget oder es ist eben halt High-Budget und es gibt dazwischen nichts mehr. Und dieses Kino ist so ein bisschen schon längst am Abebben. Und da hat jetzt sozusagen jemand wie Scorsese da halt eine Nische gefunden. Vorher auch schon Cuarón mit Roma. Ja. Wie man trotzdem das Publikum auf verschiedenen Ebenen erreichen kann und dabei noch im Kino ausgestrahlt zu werden. Ich finde, das ist ein Weg, das zu tun. Es ist natürlich schade, dass es so funktioniert. Also es wäre natürlich schon schön, wenn wieder auch ein bisschen mehr Vertrauen zum Publikum bestehen würde, dass den Leuten was zutrauen. Ja, also dass man den Leuten auch mit einer großen, mit großen Budgets auch ein bisschen Content und Inhalt mitbieten kann. Wenn es jetzt nur so geht, dann ist es eben halt ein Weg, die Zukunft wird es zeigen. Mal warten, was noch Apple jetzt noch vorhat. Und jetzt scheint ja auch jedes Studio auch seinen eigenen Streamdienst noch aufmachen zu wollen. am Ende kommen wir vielleicht wieder bei dem Gleichen raus, wenn Disney sagt, okay, also unsere Filme laufen im Kino und nach einem Jahr werden wir das auf unserem eigenen Streaming durch hochladen und solange gehen die Leute ins Kino eben halt, solange wie wir das eben halt wollen. Und dann sind wir ja eigentlich schon wieder da, wo wir vorher schon mal waren, wenn alles so separiert ist. Weißt du, was ich meine?
Wenn das Disney so macht, genau. Aber du hast ja die Low-Budget- oder die Mid-Budget-Filme angesprochen, denn das Publikum ist ja da und es ist so groß wie nie zuvor. Der Unterschied ist, dass die Technik, um sich zu Hause einen großartigen Genuss zu verschaffen, so erschwinglich geworden ist und so gut geworden ist, dass du halt mit dem Kino das zwangsläufig, wo der Einzelfilm halt zwangsläufig teuer wird, einfach aufgrund von Mieten und was auch immer so ein Kino an Aufwand so und so schon hat, Personal etc., dass du eben nicht mehr für den Mid-Budget-Film ins Kino gehst, weil du den ja zu Hause für das, was du so und so schon bezahlt hast an Kohle, dir dann einfach für 3 Euro leist oder für deine 10 Euro Netflix im Monat halt wartest, bis es da rauskommt. Deswegen finden dort, denke ich mal, und ist meine naive Hoffnung, immer mehr Indie-Sachen statt, Sachen, die einfach mal, wo Leuten eine Chance gegeben wird, die eine nette Idee haben, aber nicht viel Kohle verschlingt, sich da zu verwirklichen, da die Portale so ihr Programm einfach ausbauen und interessant bleiben und das nebenbei mal rumschießen, während eben Kinostudios, jetzt reine Kinostudios ohne Streaming-Kanal, ja, von der Erstauswertung im Kino am abhängigsten sind und da auch immer noch nach dem alten System ihre Prestige herbeziehen und da automatisch dann eben nur die AAA-Produktion ins Kino kommen. Weil die Leute eben nur noch ins Kino gehen, wenn sie sagen, okay, dafür ist mein Fernseher jetzt aber zu klein. Oder das ist das Event des Jahres, das muss ich im Kino sehen. Und es werden eben immer weniger Leute, die sagen, ja, lass uns im Kino treffen. Und ich denke mal, das sind dann wiederum hauptsächlich die Jugendlichen, die eben nicht zu Hause sich treffen wollen und dann sagen, lass uns ins Kino gehen. Aber jeder, der sich einen Fernseher leisten kann und seine eigene Wohnung hat oder sein eigenes WG-Zimmer, spart er vielleicht am Kinobesuch. Und da ist meine Hoffnung ein bisschen, dass natürlich immer mehr Filme, also mehr Filme wie jetzt aus Scorsese, eine Chance bekommen, die eben nicht wahnsinnig teuer sind, aber richtig geil sind und die sonst im Kino jetzt vielleicht gar keine Auswertung mehr erfahren würden ansonsten und wo das dann so mit diesem Doppelmodus halt trotzdem eine gute Aufmerksamkeit erfährt und dass viele kleine Perlen auf uns warten, die dann vielleicht gar nicht ins Kino kommen, aber uns bezaubern werden direkt vom Heimfernseher, Heimgerät.
Aber das ist wirklich was, vielleicht bin eben halt ich einer von wenigen Menschen auf diesem Planeten. Ich mag dieses Gefühl, ins Kino zu gehen. Du triffst dich dort mit Leuten, ich gehe selten alleine ins Kino und dann triffst du dich dort mit Leuten. Du redest danach dann über den Film. Du kriegst die Emotionen aus dem Publikum eben halt auch mit. Manchmal kann es auch negativ sein. Wie bei Joker erlebt halt, da auch einige Leute halt überdurchschnittlich laut waren. Mich stört das vielleicht nicht so sehr, es sei denn, jemand isst halt direkt neben meinem Ohr halt Popcorn oder irgendwas anderes. Das macht mich wahnsinnig, aber ansonsten mag ich das eigentlich, die Atmosphäre im Kino. Und mir fehlt da halt einfach was, weil zu Hause ist halt auch einfach so, ich habe zu Hause viel mehr Ablenkung. Und im Kino bin ich nur deswegen da, nur wegen diesem Film. Ich will nur diesen Film sehen. Es gibt nichts, was mich ablenken kann. Nur der Film ist da. Und zu Hause, es sind halt einfache Sachen so, ich brauche bloß kurz abzuschweifen und auf meinen Tisch zu schauen. Auf dem Tisch liegt noch ein Zettel da und der erinnert mich daran, du musst noch das und das und das tun und kann nicht so richtig in die Welt abtauchen. Und ich, Kino ist gelebter Eskapismus. Und jeder, der mir erzählt, ich kann mir das Konzert auf YouTube anschauen und hab mir die DVD bestellt, dann sagst du, ja mein Gott, Mann, du gehst ja zu einem Konzert, um die Band live zu erleben, ich will die Energie und die Dynamik haben. Dass das im Kino natürlich auch dass es ja nicht live ist, ist ja klar, das ist ja verständlich, aber dort habe ich wenigstens mit dem Publikum die Möglichkeit, diesen Film wahrzunehmen und zu erleben. Und das ist so eine romantisierte Vorstellung, also auch in meiner Welt, das macht mir am meisten Freude und Spaß. Und ich würde auch gerne Wiederaufführungen, würde ich ganz gerne mehr sehen wollen. Aber wie schon gerade erwähnt, also in Zeiten von Disney werden wir das ja wahrscheinlich immer seltener erleben. Aber Kino ist halt toll. Und gerade Programmkinos gehe ich gerne hin und kann mich immer wieder aufs Neue überraschen lassen.
Ich bin auf jeden Fall zu selten im Kino und ich gehöre eher zu der Fraktion, die sich versuchen, zu Hause das bestmöglichste Kinoerlebnis nachzubauen und dafür statt mit diesen doofen Menschen, die ganze Zeit einem vorm Bild rumrennen und quatschen beim Film und Popcorn fressen, einen Film dann zu Hause zu schauen, wenn ich Lust habe, nicht gebunden zu sein an Kinozeiten. Und das, wo ich jetzt zugegebenermaßen so nah an einem Kino mit 7 Sälen dran wurde wie noch nie zuvor, ist keine 3 Minuten Fußweg. Aber trotzdem, ich habe meinen Fernseher auch vorm Bett stehen, mein Kino, und lege mich dann schön hin, nehme mir was, vielleicht noch was zu essen am Anfang, verbinde das mit einer kleinen Mahlzeit und dann Bierchen und einfach schön gemütlich lesen. Trinken, schauen, und ich habe meine Surround-Anlage und einen großen Bildschirm und bin damit sehr zufrieden.
Und das Kino, glaube ich, das will ich ja gar nicht absprechen.
Nee, ich meine nur, für mich ist das Kino dann wirklich die Ausnahme und das Besondere, und ich gehe dann eben zu Filmen, die ich unbedingt sehen möchte, oder wenn sich gesellschaftliche Ereignisse, also wo es dann anbietet, wo jemand sagt, oh, lass uns da zum Kino gehen, oder andersrum, ich schlage das vor. Und vielleicht hängt das dann auch damit zusammen, dass du mehr Leute hast, mit denen du regelmäßig ins Kino gehst. Ich war selten allein im Kino und habe da gar nicht so viel Lust drauf. Und ich habe da eben nicht die Community hier bei mir vor Ort, um 1, 2, 3 Mal im Monat sich zu treffen und zusammen in einen Film zu gehen und danach noch zu quatschen.
Kann gerne bei Twitter einen Post absetzen von unserem Kanal aus und mal die Berliner Kollegen vom Bahnhofskino oder das Second Unit mal fragen, ob sie mit dir ins Kino gehen möchten, um die Community etwas zu erweitern für dich.
Einsame Filmfan, Anfang 40, nicht rauchen, sucht.
Genau. Also hier ein Aufruf auch an die Zuhörer hier in Berlin. Der liebe Fred braucht etwas Unterstützung für seine zukünftigen Kinobesuche. Und vielleicht können wir doch die große Liebe zum Film im Kino beim Fred wieder.
Wollte gerade sagen, im Kino. So, dann hab mit dem Film fast umfänglich besprochen. Filmmusik.
Fast umfänglich besprochen, genau.
Es sind ja auch schon fast bei 3 Stunden.
Musik ist ja hier ja, so dein Steckenpferd. Ich habe Bob Dylan gelesen, also Bob Dylan Band habe ich gelesen. Habe vorhin mal in den Soundtrack reingehört hier vom guten Robbie Robertson.
Genau, ich hatte ja gesagt, der Film hat mich stark gefordert. Filmmusik ist mir nur aufgefallen in den Passagen, wo da schön der gestrichene Kontrabass mit dem Schlagzeug zusammen kam auf so eine jazzige, dark-jazzige Art und Weise, die mir sehr gut gefallen hat, wo dann auch viel zum Spannungsaufbau mit beigetragen wurde.
Mhm.
Ansonsten wieder ist mir die Filmmusik nicht aufgefallen. Das heißt, also ich war so sehr vom Rest gefesselt, dass die Musik offensichtlich da, wo sie da war, so funktional, dass ich mich an nichts anderes erinnern kann.
Mhm. Na, hat es auch ganz geschickt gemacht. Der wie bereits erwähnte Robbie Robertson, der hat ja auch bekannte Themen und Musikstücke sozusagen auch hier neu interpretiert, die dann noch mit runtergelegt worden sind. Es ist sozusagen kein klassischer Score in dem Sinne, sondern es sind halt viele Rock- und Pop-Songs hier in einem neuen Soundgewand. Manchmal auch mit so einem solchen irischen Gitarren mit versehen. Also das ist schon alles bewusst so gewählt. Ich komme jetzt schon so ein bisschen in Strauchen, denn ich habe jetzt vor uns wirklich noch mal kurz in den Soundtrack reingehört, habe selber beim Film jetzt nicht so sehr wahrgenommen, bis auf einige Stellen, wo ich der Meinung war, hier spielt der Film mit dem Patenthema ein kleines bisschen. Wo wo Robert De Niro auf Joe Pesci das erste Mal richtig trifft in dieser Bar, da läuft im Hintergrund so ein Thema und es ein paar Noten, das klang wirklich wie der Part, und ich hatte im Kino diesen Aha-Moment hatte, ein Grinsen, dachte so, okay, ist das jetzt Fanservice, ist es gewollt? Sehr wahrscheinlich ist es gewollt, aber das fand ich ganz nett. Das hat mein Bauch ein kleines bisschen gepinselt und ich fand das ganz gut. Kann jetzt allerdings leider jetzt nicht so viel zur Musik sagen.
Ja, nee, das ist aber auch ein Statement, das hab ich ja quasi auch abgegeben. Die Musik ist nicht so, dass die sich einem aufdrängt, sie ist gut drunter gelegt. Der Film zieht einen so in den Bann, dass man gar keine Möglichkeit hat, sich auf die Filmmusik direkt zu konzentrieren. Mhm. Und es gibt einige Stellen, wie gesagt, bei mir vor allem, weil es öfter vorkam, der gestrichene Kontrapass mit dem Schlagzeug, die ich sehr schön fand. Ansonsten ist dort, wo die Musik auftaucht, auf jeden Fall gut stimmig eingepasst, sodass man schön eskapistisch sich dem Film hingeben kann.
Ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr wirklich so viel zu sagen. Ich glaube, nee. Das Wichtigste ist schon drin. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zweitsichtung vom Film.
Man kann wahnsinnig viel analysieren in dem Film. Da ist viel zu entdecken. Und das traue ich mir nicht ansatzweise zu, da zu behaupten, ich könnte für diesen Film eine Interpretation liefern.
Es sind auch andere Sachen, die wir nicht mal ansatzweise angesprochen haben. Zum Beispiel die Kameraarbeit von Rodrigo Prieto. Es ist so wunderschön gefilmt. Ja. Der Film ist auch wunderbar aufbereitet. Der ist digital gedreht. Und ich kenne das auch aus vielen Podcasts, die dann immer erzählen, bei digitalen Bild, man sieht ja den Unterschied zu echten Filmen. Und ich bin ein harter Verfechter von, nein, Mann, das siehst du nicht. Du siehst es nicht. Also Scorsese will, dass der Film mit modernster Technik gedreht ist, hat aber trotzdem seine ästhetischen Vorgaben. Das heißt also am Ende schon ein dieses Color Grading, wie sie es angelegt haben. Heutzutage kann man ja Color Grading ja sofort erkennen. Selbst wenn ein Film oldschool sein soll, wenn du in den Schatten zu viel Blau drin hast, weißt du ganz genau, das war damals so nicht möglich. Und man hat das damals Licht so nicht gesetzt. Und der Film hat sich sehr, sehr klassisch inszeniert und beim Color Grading auch gemerkt, nur Feinheiten hervorgehoben und betont. Und das fand ich sehr clever und geschickt gelöst. Und der Film hat trotzdem einen Filmgrain, das ist natürlich digital hinzugefügt worden. Aber hätte irgendjemand gesagt, die haben den Film mit Panavision-Kameras gedreht und dann hinterher erst digitalisiert, die Leute hätten es geglaubt. Und das ist ja auch eine Arbeitsmethode, mit der auch Christopher Nolan arbeitet, der genau wie Quentin Tarantino immer noch mit Film arbeitet und darauf schwört, das sozusagen dann erst hinterher zu digitalisieren. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das jemand sieht, es sei denn, du bist halt wirklich Filmemacher mit jahrelanger Erfahrung, jahrzehntelanger Erfahrung, bist Kameramann und achtest sozusagen Frame für Frame und guckst dir das halt an. Das ist was anderes als normaler Kinozuschauer, kannst du es gar nicht wahrnehmen.
Das ist genau das gleiche Ding wie mit Schallplatte. Es macht einfach keinen Sinn, aber es ist ein Liebhaber-Voodoo-Zeugs.
Meinst du jetzt den Unterschied MP3-Schallplatte oder was meinst du? Weil MP3 ist ja komprimiert, aber oder was meinst du jetzt?
Ja, da belesen sich jetzt alle in den entsprechenden Foren, wo die Qualitätseinbußen bei Schallplatte sind. Im Vergleich zu CD übrigens war jetzt der Vergleich. MP3 ist nochmal eine andere Sache.
Okay, naja, MP3 ist ja keine Referenz, es ist ja auch nur runterkomprimiertes Soundschnitzel.
Ist jetzt zu speziell, es geht, ging um den Vergleich CD-Schallplatte, wo der große Streit war, das doch lieber Schallplatte laufen zu lassen, ist ein Nostalgie-Dingens, hat nichts mit Soundqualität zu tun.
Naja, aber wir reden ja hier von Aufnahmeprozessen und nicht von Ausgabemöglichkeiten, also das ist ja schon ein Unterschied. Jetzt, also am Ende kann ich ja einen Film,
der auf... Entschuldigung. Lass uns meine Analogie jetzt nicht überstrapazieren. Das war nur ein kleiner so Einwurf. Das ist ein, ich wollte auf die Nostalgie und auf das Liebhaber-Dingens raus. Es hat nichts unbedingt mit einem nüchternen Kriterium zu tun. Nicht mehr bei dem, was die digitale Technik heutzutage leistet.
Da möchte ich vielleicht an dieser Stelle, um das vielleicht auch damit schön abzuschließen, eine kleine Empfehlung geben. Und zwar die Kollegen von Silbersalzfilm. Das ist eine deutsche Produktionsfirma, die machen Werbefilme und die haben sich auf die Fahne geschrieben, alles auf echten Film zu drehen. Das heißt also, Werbefilme, die heute produziert werden, bei denen dort sind auf 35mm Film gedreht und die haben auch ihr eigenes Kopierwerk bzw. entwickeln auch die Filme jetzt selber. Und da könnt ihr mal gerne reinschauen, was sie so alles machen und wie das am Ende halt auch aussieht und aussehen kann. Und ja, das ist vielleicht nur so ein kleiner Tipp, mal was anderes zum Abschluss. Fred, also ich bin fein.
Fein. Dann, wir hören uns nächste Woche wieder für den nächsten Film. Also wir beide jetzt. Wann ihr, liebe Zuhörer, den nächsten Film besprechen wird, das verraten wir euch noch nicht.
Zwei Wochen, würde ich sagen, oder? Knapp zwei Wochen kann man was sagen.
Ja, so um Weihnachten rum vielleicht.
Genau, es wird weihnachtlich bei uns und es wird sehr wahrscheinlich einen Film geben, der irgendetwas mit Weihnachten zu tun hat. Wir werden uns überraschen lassen und euch hoffentlich auch.
So sieht's aus. Arrivederci.
Dann macht's gut, bis zum nächsten
Ciao,
Mal.
Ciao, Bella.
What's up? Ciao, Bella, was zum Teufel? Schön.